schon 2 Jahre gewartet auf das da, das muss immer wieder in Erinnerung rufen. Siehst du, jetzt habe ich es da und schenke dir das. Aber natürlich nur unter der Bedingung, dass du nicht. Dann sagt er, dann will ich lieber nichts. Ja, bitte, nicht mal das. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, sogar sich selbst? Wie viel schenken? Wie viel?
Alles.
Ja. Und wie viel nicht? Natürlich. Ist die Gnade völlig? Ein Atomkernmittelpunkt von Werken, von Leistung, in die Gnade hinein gefunkt, macht, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Halleluja! So stehen die Dinge. Wer kommt zur Entrückung? Ich pflege zu sagen, die Korinther-Gemeinde war von den 7 Gemeinden, oder den 7 Briefen, den Gemeinden, die Paulus bediente, die liederlichste. Nicht die am meisten Lieder hatte, sondern im anderen Sinne verstanden. Die liederlichste. Die haben ja die Feier des Brotbrechens zu einer Fresserei und Sauferei ausarten lassen. Und ich darf es hier auch in der großen Versammlung richtig stellen, wo wir so fromm reden. Wir feiern das Mahl des Herrn oder das Herrenmahl. Da muss gelesen werden. Brüder, wenn ihr zusammenkommt, dann heißt das nicht, ein Herrenfressen wie die Welt durchführen. So haben sie nämlich gemacht. Der Arme hatte nichts und der Reiche brachte eine Fresserei mit und saufen. Sie waren vollgesoffen, vollgefressen. So war's. War das eine liederliche Gemeinde? Ich bestaune die Langmut des Apostels Paulus hier, wenn er weiterfährt, nachdem er das festgestellt hat. In diesem aber lobe ich euch nicht. Da waren sie noch mehr beschämt. Verstehen wir dann nachher, wenn er schreibt? Wer jetzt diese Feier des Brotbrechens nicht unterscheidet von einer gewöhnlichen Mahlzeit, und das gilt es, der isst und trinkt sich selbst Gericht. Und empfiehlt, ein Mensch aber tue was? Beim Beginn der Versammlung? Genau aufpassen, ob der zur Linken und die zur Rechten ist, alles richtig machen, ob die würdig sind. Was steht dann? Ein Mensch aber prüfe sich selbst. Und in dieser Weise esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Und dann hat er genug da zu wischen vor seiner eigenen Tür. Und dann sind alle anderen in Ordnung. Bitte, und jetzt, wer kommt zur Entrückung? Was haben die sich sonst noch geleistet in Korinth? Ich konnte ja zu euch nur reden als zu Fleischlichen, zu Unmündigen, und trotzdem in Christo. Zu Unmündigen in Christo. Ich musste euch Milch zu trinken geben. Ihr konntet ja keine feste Speise ertragen. Also, liederliche Gemeinde, stimmt's. Und denen schreibt er, wir alle aber werden verwandelt werden in einem Augenblick. In einem nur, in einem Augenblick. Wer nicht von der liederlichen Gemeinde, wer nicht? Soll sich ja keiner wagen zu sagen, der und der. Nicht. Fragen wir uns, wann wird das geschehen, die Entrückung? Jetzt darf ich prompt sagen, erstens, wir alle kennen den Ausdruck 70. Jahrwoche, die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters. Die zeitlich genau festgelegt sind. Es ist die schon abgekürzte Zeit. Die letzten 7 Jahre, 70. Jahrwoche, die gelaufen wäre, wenn sie vor 2000 Jahren Jesus Christus auf den Thron Davids erhöht hätten, was sie gerade im Begriff waren, Hosianna, dem Sohne Davids. Die Gegner Jesu brachten das Volk zum Schweigen und brachten ihn ans Fluchholz anstatt auf den Thron. Da konnte die 70. Siebener-Periode von 7 Jahren nicht laufen. Und in der Treue Gottes hat er das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, sondern aufbewahrt bis ans Ende dieses Zeitalters. Voraussetzung, dass die 70. Jahrwoche überhaupt laufen kann, ist, dass es wieder einen Staat Israel auf der Erde gibt. Und der kam zustande Mitternacht, 14. auf dem 15. Mai 1948. Von 48, ja, ich darf hier noch den Hinweis geben, wenn wir dran sind. 47 hat die UNO Ehrwort gesprochen. 48 stand der Staat Israel da. Eigenartig 50 Jahre vor 47. 1897, erster Zionistenkongress. München hat den verweigert, dann hat Basel die Ehre gehabt, den aufzunehmen. Basel heißt Basileia, heißt auf Deutsch Königreich, da war gerade am rechten Ort. 1897, 20 Jahre später, Ende des Ersten Weltkrieges, Engländer ziehen militärisch ein in Jerusalem. General Allenby, die Balfour-Deklaration erfolgt. Man solle den Juden ein Staatswesen schaffen im Lande der Väter. 20 Jahre später, 97 plus 20, 1917. 30 Jahre später, 47. UNO-Beschluss, so und so, Staat Israel. 48 steht er da. 48 kommen die Zionisten zusammen, sagen, es ist soweit, der Staat ist da, und haben sich gleich als Propheten benommen. So wie Theodor Herzl vor 50 Jahren geweissagt hat, in 50 Jahren spätestens steht der Staat Israel da. Weissagen wir heute, 1948, in den nächsten 50 Jahren, hat der gegenwärtige Staat Israel, 48 gegründet, seine messianische Stellung unter den Nationen erreicht. Noch nicht tausendjähriges Reich, aber gewaltige, wunderbare Stellung. Also, und siehe da, 47, nächste 50 Jahre, 47, wieder plus 20 gibt wie viel? 67, ist auch was passiert? Jerusalem kommt in den Besitz Israels, ist das auch etwas? Und jetzt läuft schon die Zeit, die nächsten 30 Jahre bis 97. Liebe Geschwister, nur die Frage, wann? Begründung, warum kann die 70. Jahrwoche nicht zu laufen beginnen, solange wir noch da sind? Antwort. Weil unser wunderbarer Gott in seiner Treue zu Juda und Israel nicht wagte, das Geheimnis des Leibes des Christus laufen zu lassen, solange Jesus noch lebte. Erst als er am Kreuz angenagelt, das Schicksal ihres Messias besiegelt war, begann Gott, das Geheimnis des Leibes des Christus laufen zu lassen. Wirklich im Geheimnis, vor Engeln und Menschen. Unser alter Mensch hing mit Christus am Kreuz. Stimmt's? Wurde mit Christus gekreuzigt. Ist mit Christus am Kreuz gestorben. Wurde mit Christus begraben. Halleluja. Der existiert vor unserem Gott gar nicht mehr. Haben wir ihm dann schon abgenommen. Wir blicken ja immer noch auf das, was man sieht. Anstatt auf das, was man nicht sieht. Auf das wir allem glauben können, was und wie es geschrieben steht. Ganz genau. Nehmen wir Gott ab. Und sind mit ihm verwandelt worden im Grab und mit ihm durch alle Himmel gefahren und sind von Gott niedergesetzt worden zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmeln, sondern in der Höhe droben, wo Christus ist, zur Rechten der Majestät Gottes, außerhalb der Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes. Dort sind wir zu Hause, sodass unser Leben, unser neuer inwendiger Mensch, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens gezeugt und geboren, mit Christus in Gott verborgen ist. Bitte, solche Worte Gottes essen, trinken. Wer kann sie uns dann die rauben, wenn wir es gegessen und getrunken haben? Sollen wir sein Fleisch essen? Das heißt seine Gottgestalt, die er ausgezogen hat. Und sein Blut trinken, das ist seine Seele, die er ausgeschüttet hat, sagt die Schrift. Also, wir alle aber werden verwandelt, en atomo, in einem Augenblick und so weiter. Dann beachten wir das Wort, siehe an die Korinther, ich sage euch ein Geheimnis. Ja. Ich habe Auslegung von Bibel gehört, was Entrückung, hatte der Schreiber, der hat das Wort Entrückung nicht gefunden, Neuen Testament, eine Entrückung, dummes Zeug gibt es überhaupt nicht. Ne? Ja. Seht mal. Ist ein Geheimnis, das Ganze. Ja. Epiphanie ist ein Stück des Geheimnisses Gottes. Und wir bilden das Geheimnis Gottes. Der Herrlichkeitsleib des Christus bildet das Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis Gottes, muss ich mich schnell erinnern, ich muss was nachholen dann. Und von diesem Geheimnis Gottes lesen wir, beim Schall der siebten Posaune in der Mitte der letzten sieben Jahre, ist das Geheimnis Gottes vollendet. Das heißt, während dem unten die sieben Gerichtsposaunen gestoßen werden und durchgeführt werden, die Gerichte, sind wir schon oben vor dem Richterstuhl Christi. Und jetzt kommt das andere zurück. So wie Gott in seiner Treue zu Israel und Juda das Geheimnis von uns erst wann laufen ließ im Ablauf hier auf der Erde, als Jesus gekreuzigt, definitiv verworfen war. Mit gekreuzigt, mit gestorben, mit begraben. So. Und jetzt konnte die 70. Jahrwoche nicht laufen. Nächste Konsequenz. Was begann aber jetzt zu laufen mit Golgatha? Das Geheimnis des Leibes des Christus begann jetzt zu laufen. So. Und so wie Gott Israel gegenüber treu war, solange Jesus lebte, unser Geheimnis nicht laufen ließ, so wenig kann jetzt die siebte Jahrwoche, die für Israel und die Nationen da ist, beginnen zu laufen, solange wir noch da sind. Macht Gott auch nicht. Uns gegenüber ist er genauso treu wie seinem Volk Israel gegenüber. Und mit Pausi verbunden sind alle Dinge in dieser Welt. Und mit Epiphanie sind die Dinge verbunden, die nicht von dieser Welt, von dieser Schöpfung sind. Alles Dinge, Kolosserbrief, Epheserbrief, womit hat Gott uns gesegnet? Mit jeder geistlichen Segnung, wo? Segnung, wo? In den Überhimmel. Wo vorerst Israel als Nation keine Verheißung hat. Gott hat Israel gar nichts weggenommen, wenn er uns nun segnet. Und gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Und Paulus erklärt, der ganze gegenwärtige Kosmos, die gegenwärtige Schöpfung, ist für mich gekreuzigt. Die existiert für mich nicht mehr, weil sie vor Gott auch nicht mehr existiert. Liebe Geschwister, angenommen, ich sehe jetzt da vor einer weltlichen Versammlung, die hätten mich schon lange schon, in der Schweiz würde man sagen, mit dem gelben Wagen abgeführt, da dorthin, wo die Verrückten sind, also nicht die Entrückten, sagen wir. Ja, liebe Geschwister, vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen, jedem Wort, das er hat niederschreiben lassen, und stütze dich nicht auf deinen Verstand, steht geschrieben, bitte. Da unser Verstand von Haus aus sowieso wie bezeichnet wird, verfinstert am Verstande wir, ne? Und da wollen wir dann göttliche Dinge beurteilen. Den sollen wir mal glatt ausschalten, damit wir am Verstande dann durch die Gnade Gottes erleuchtet werden können. Und dann bereit sind, Aussprüche Gottes, die der vermeintlichen Vernunft der Weisen dieser Welt unvernünftig sind, Torheit sind, diesen Aussprüchen Gottes nicht nur zu glauben, sondern noch einmal die zu essen und zu trinken. Dann sind sie ein Bestandteil von uns. Ich habe noch einen wichtigen Bestandteil. Also, Bruder Muhl, fasse ich kurz, aber das eine ist gerade noch passend. Leider als Abschluss. Paulus, 1. Korinther 15, das Verwandeltwerden beschrieben. Wie geschrieben steht, er hat den Tod verschlungen in Sieg. Wo steht das geschrieben? Jesaja so und so weit, so und so viel. Und dort steht, ja, er verschlingt den Tod in Ewigkeit. Und Paulus schreibt in Sieg. Was stimmt jetzt? Beides natürlich. Ja, wer verschlingt den Tod? Wer? Er, der Herr. Ja, der Tod ist doch ein Gräuel vor Gott. Finsternis, kann er das? Sonntagsschule, wunderbar. Mose und Aaron stehen vor Pharao, lass mein Volk ziehen. Pharao verhärtet sein Herz, wer ist der Gott und so weiter. Aaron, der wirft den Stab auf die Erde. Was passiert? Da steht im Hebräischen nicht, er wurde zur Schlange, sondern zum Drachen. Der Pharao erschreckt seinen Stab zurück. Er besinnt sich eines Besseren. Ich habe ja auch Zauberer. Lässt seine Zauberer Mehrzahl, hier ist ein Stab, kommen. Da seht, könnt ihr das auch? Die werfen ihre Stäbe und eine Mehrzahl von Drachen stehen auf der Seite des Pharao. Oh, wer triumphiert jetzt? Und der Mose und der Aaron, hol. Aber was haben beide nicht beachtet? Während der Pharao triumphiert, hat der zum Drachen gewordene Stab des Mose alle Drachen der Ägypter verschlungen. Oha. Was macht jetzt Mose? Hat er ja gelernt am Sinai. Jetzt ergreift er seinen Drachen, das ist auch so eine Sache, am Schwanz und hat was jetzt in seiner Hand? Was? Ein Stab. Das fehlte gerade noch. Ja, den sowieso, liebe Schwester. Aber was hat er auch noch? Die ganze Finsternismacht Ägyptens hat er jetzt in seiner Hand, in diesem Stab. Als Drache hat sein Stab alle Stäbe der Ägypter verschlungen. Ist das ein Beispiel von Verschlingen? Wer ist denn der Hirtenstab Gottes? Wie heißt denn der? Der gute Hirte heißt Jesus Christus. Hat Gott den auch eines Tages auf die Erde hinabfallen lassen, gleiten lassen? Wurde er, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, hat er sich zur Sünde der ganzen Welt machen lassen, identifiziert mit dem ganzen Sündenwust der ganzen Welt? Er wurde also zur Schlange, zum Drachen. Jetzt konnte er was tun. Jetzt konnte er alle anderen Drachen und Schlangen verschlingen, weil er selber einige war, sich zu einer hat machen lassen. Ist das Sonntagsschulgeschichte? Ist das Altweiberfabel? Nein. Und liebe Geschwister, er hat was verschlungen? Gott selber. Den Tod hat er verschlungen, in Sieg, in alle Ewigkeit. Ja, was passiert dann, wenn ich etwas verschlungen habe? Dann wird es in den Eingeweiden verwandelt zu einem Bestandteil von mir selber. Oder es geht wieder weiter und dann wird es zu Mist und dann gibt es wieder gute Erde davon. Also, liebe Geschwister, ja. Der Heilige Geist hat geruht, damit schließe ich, ausgerechnet die verachtetsten Teile unseres Leibes mit besonderer Zartheit und Ehrbarkeit und Wohlgefallen zu füllen. Es sind die Eingeweide. Alle Übersetzer haben das griechische Wort, die Eingeweide, das Plankhna, nur als Eingeweide übersetzt bei Judas, als der da, wo er sich gehängt hat, runtergefallen und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Wenn die eine Ahnung hätten, was das heißt. Und dann lesen wir, liebe Kolosser, ich liebe euch mit den Eingeweiden Jesu Christi, mit den Eingeweiden der Barmherzigkeit. Der Heilige Geist hat dieses verachtete Ding da mit dem Wunderbarsten, was die Liebe kennt, Barmherzigkeit, eins gemacht. Die Eingeweide der Barmherzigkeit. Im kleinen letzten Briefchen an Philemon. Philemon, erquicke meine Eingeweide so wie du die Eingeweide der Heiligen erquickt hast. Durch die Barmherzigkeit der Eingeweide Gottes. So lesen wir im Neuen Testament etwa 20, 30 Mal. Und die frommen Übersetzer haben halt übersetzt, mit dem Herzen Jesu Christi, mit inneren Gefühlen Jesus Christi, alles ganz schön, liebe, feine, zarte Dinge gemacht, damit die Frommen überhaupt annehmen, so etwas. Wir sind, die Schrift ist nicht so fromm wie wir, liebe Geschwister. Nicht lange nicht so fromm ist. Zum Glück, ich sage Halleluja, Amen. Wir alle aber werden in einem Augenblick, wenn es heißt en atomo, wird es Atomexplosionen geben, denn gerade wenn Sie vielleicht so weit kommen jetzt dann, verkündigen können Friede und Sicherheit, was ist dann los? Dann werden Sie von einem plötzlichen Verderben überrascht und wenn es, ich sage nichts mehr.
Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir dein Wort haben und dass du selbst durch deinen Heiligen Geist begonnen hast in uns dieses Werk, dass wir deinem Wort und damit dir vertrauen. Und dass da, wo wir deinem Wort vertrauen, dass wir da immer wieder Blicke tun dürfen hinein in deine Geheimnisse. Wir danken dir von Herzen, dass wir die Hoffnung und Erwartung haben, Herr Jesus, dass du ein wiederkommender Herr bist. Und dass du, da wo du uns hineingestellt hast in die Umstände, dass du da willst, dass wir uns öffnen, dir Raum geben, dass du uns umgestalten und zubereiten kannst auf den Tag hin, wo du wiederkommst. Wir danken dir herzlich, dass wir diese Hoffnung und Erwartung haben dürfen und beten dich an und geben dir die Ehre. Amen.
Korinther 15, die Verse 50 bis 53. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, oder Atomo heißt es da. In einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dies Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Und die zweite Bibelstelle aus 1. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Lieber Vater, du hast uns eine lebendige Erwartung geschenkt, indem du uns dieses Wort gesagt hast, dass du wiederkommen wirst und als Haupt deiner Gemeinde, die Gemeinde, alle deine Glieder mit dir zu vereinigen. Wir freuen uns darüber, dass die Basis nicht in uns dafür liegt, sondern allein in deiner Auferstehung, in der machtvollen Tat, dass du den Tod überwunden hast. Und sei du Christus auferstanden, werden alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher in seiner Ordnung. Du, der Christus, und dann die Christus angehören. Wir wollen dir danken, dass wir im Glauben Anteil haben dürfen an diesem Geschehen. Gekreuzigt, gestorben, begraben, auferweckt, in den Himmel versetzt. Jetzt schon alles in dir. Herr, wir wollen auch heute Abend das im Glauben reklamieren und uns darauf freuen, dass die Stunde der Vollendung kommt. Wir haben schon, darum können wir erwarten. Wir sind schon, darum werden wir werden mit dir. Wir haben in Vollendung einmal alles, was du uns heute schon im Glauben, im Anbruch darreichst. Wir preisen dich darüber. Du, der Gekommene, bist der Kommende. Du, der Gekreuzigte, bist der Herr und Herrscher auch der Zukunft der Welt. Wir preisen deinen Namen und beten dich jetzt an. Amen.
Wie wir gehört haben, liebe Geschwister, unser Thema heute Abend, die Entrückung der Gemeinde Jesu. Dieses Hauptwort Entrückung steht nirgends da, nur als Tätigkeitswort. Und zwar versteht der griechische Ausdruck harpazo nicht entrückt werden, ja, eine schöne Sache, sondern aus einer unheimlichen, verzweifelten Situation gerade im letzten Moment noch weggerissen werden. Ich brauche nicht die entsprechenden Stellen im Neuen Testament anzuführen. Kann jeder prüfen, wer will. Hinwegraffen, gerade wie ein Lamm aus dem Rachen vom Wolf oder vom Löwen, gerade noch schnell retten. Das ist ein Hinweis auf die äußere Situation. Wenn wir an den Ausdruck denken, wie ist die Situation, wie wird das geschehen, dieses Entrissenwerden, hier aus allem raus, en atomo, in einem Nu von Luther, das ist wieder ein Zeitbegriff, nein, atomo hat heute die Kraft, dass ein bis jetzt verachtetes, ein Ding, das man nicht mal verachten konnte, weil es unbekannt war, wie es wirklich ist, ein Atomkern, als nichts geachtet, kann heute gezündet werden, dann fliegt das Nichts, vermeintliche Nichts, mit einer unbekannten überragenden Explosionskraft in die Höhe, verteilt sich da oben und kommt zum Fluch herunter, überall, wo die Auswirkungen sind. En Atomo dürfen wir lesen aus dieser Kurzschrift unseres Gotteswortes, kann heißen, sowohl im Atomzeitalter, en Atomo, als auch in der Art, wie Atom gezündet gen in die Höhe fliegt. Das Erste zum Fluch und Unsegen und das Göttliche zum Segen in einmaliger Weise. Wir sind ja von der Welt für nichts geachtet. Die haben da noch recht, denn nach was nichts ist, hat Gott auserwählt. Jetzt zündet hier der Heilige Geist den neuen inneren Menschen hier, jetzt in einem Augenblick, nicht in Jahrmillionen, in einem Augenblick verwandelt, fliegt die ganze fromme Gesellschaft in die Höhe und wir werden alle Zeit dann beim Herrn sein. Zum Segen dann, nach allen Gerichten, die dann die ganze Schöpfung treffen werden. Global, universal. Also, entrissen werden. Und jetzt dürfen wir eine Orientierung uns schenken lassen, wie sie nun im Neuen Testament, im griechischen Grundtext, ganz klar vorliegt, nämlich den Unterschied kennenlernen zwischen dem Begriff Parousie und Epiphanie. Da habe ich natürlich schon viele Auslegungen gehört. Und mir liegt es je länger, je mehr daran, nur die Schrift selbst zu lesen, zu hören, zu verstehen. Unterschied zwischen dem Begriff Parousie und Epiphanie. Ich darf so sagen, der Begriff Parousie, meistens mit Ankunft übersetzt, ist nicht falsch, aber nicht zutreffend, nicht genau, muss unbedingt wiedergegeben werden im Deutschen mit Anwesenheit. Der Begriff Parousie ist genau das Gegenteil vom griechischen Wort Apousie. Apousie heißt Abwesenheit und Parousie heißt Anwesenheit. Das darf ich zuerst bezeugen und dann hören wir die Schriftsteller. Anwesenheit. Parousie entspricht dem Ratschlussmäßigen Gottes, während Epiphanie dem Vorsatzmäßigen entspricht. Ich denke, wir verstehen da weitgehend schon. Ratschluss Gottes, Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, das nur böse ist, Vorschläge heiliger Engel, die Gott als Torheit bezeichnet, bilden so weit den Ratschluss Gottes, als Gott ihre Anträge, ihr Dichten und Trachten, ihr Wollen in ihren Herzen zur Durchführung genehmigt hat. Und deshalb ratschlussmäßig tragische Sache im Ablauf der Weltgeschichte und der ganzen Heilsgeschichte Gottes. So auch Parousie, wenn der Herr Jesus kommt in großer Macht und Herrlichkeit und dann ja, den Gegner direkt vernichtet und dann auf der Erde aufräumt und vor Gericht zieht durch Engel und er selbst. Gewaltige Dinge. Epiphanie, bleibe ich bei Parousie. Parousie bildet den Sammelbegriff für alles, was am Ende dieses Zeitalters, also in unseren Jahrzehnten jetzt, von Gott genehmigt ist und durch inklusive Entrückung, nur werden wir merken gleich, dass, nehmen wir jenes Wort, wo Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit und mit dem Hauch seines Mundes den Feind erledigt, schachmatt setzt, gefangen setzt. Was lesen wir da? Da haben wir in einem Atemzug beide Begriffe. Und das wird geschehen, dieser Hauch seines Mundes, in der Epiphanie seiner Parousie. Was ist also das Erste? Epiphanie oder Parousie? Epiphanie ist immer ein ganz kurzes, plötzliches Erscheinen und wieder Verschwinden. Epiphanie der Parousie heißt also der erste Augenblick, wo er kommt und dann aber da bleibt. Parousie, seine Parousie. Und dann hier unten die Gerichte durchführt, wo er alle Nationen versammelt, und an Schafe vom Böcken scheidet und wie seine Engel richten werden, Weizen und Unkraut scheiden und die faulen Fische ins Feuer und die anderen sammeln und so weiter. Das geschieht dann alles, wenn Jesus gegenwärtig bleibend geworden ist. Erscheinung sind auch meistens himmlische Erscheinungen. Wenn wir dort bei dem schweren Schiffbrucherlebnis des Paulus 14 Tage und 14 Nächte ohne Nahrung herumgetaumelt sind in diesem Schiff, da heißt es, 14 Tage lang jetzt erschienen weder Mond noch Sterne. Nix. Ah. Also sie wären froh gewesen, wenn wieder ein bekanntes Sternbild erschienen wäre, nur im Moment hätten sie gewusst, wo wir sind. Bei der Erscheinung plötzliches Aufleuchten, und zwar wie? An anderer Stelle lesen wir, wenn Jesus dann so kommt, dann kommt er wie ein Blitz, der aufleuchtet in einem Augenblick von Osten aus bis Westen. Und jedes Auge wird ihn dann sehen und jedermann wird wissen, das ist er jetzt. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, was? Nur erscheinen und wieder verschwinden. Merken wir. Erscheinen, Begriff, wirklich wie eine Geistererscheinung. Wieder weg. Parousie, Anwesenheit und diese Überzeugung dürfen wir aus der Tatsache entnehmen, wenn Paulus schreibt, habe ich die Stelle da gerade, nehmen wir er schreibt an einer Stelle, ihr kennt die Stellen, ich habe von euch gehört, euren Wandel und ich erwarte von euch, dass es dabei bleibt, sowohl in meiner Anwesenheit, da ist sowieso alles in Ordnung, aber auch in meiner Abwesenheit. Ja. Abwesenheit ist das im ganzen Neuen Testament das Gegenteil von Anwesenheit und umgekehrt. Ankunft, da haben wir immer den Eindruck gehabt, ja, das ist der erste Augenblick, wo er kommt. Nein, das ist seine Erscheinung. Und wir werden staunen, das Wort Erscheinung kommt nur beim Apostel Paulus vor. Ist das auch, hat das uns auch etwas zu sagen? Kennen die anderen gar nicht. Ganz wunderbar. Jetzt verstehen wir auch Erscheinung, das Himmlische, in dieser Welt Unbekannte, nur rasch erscheinen und wieder verschwinden. Geht das so zu, wenn der Herr für uns kommt? Wie lange bleibt er da, wenn er kommt? Er kommt ja nur bis in die Luft. Dann erscheint er zuerst für die Toten in Christo, reißt die raus aus den Gräbern, und dann werden wir, die übrig bleiben, die Lebenden, verwandelt von uns. 1. Korinther 15 steht gar nichts von entrückt werden oder entrissen werden. Da steht nur mal, wir, die wir übrig bleiben, werden verwandelt werden. Aber wie lange braucht das, bis wir in sein Bild verwandelt sind? Ich sage noch einmal, etwas liebevoll spöttisch, wie viele Jahrmillionen Gott braucht unser Gott? In einem Augenblick ist geschehen. Und dann werden wir mit ihnen zusammen an Thessalonicher entrückt, entrissen werden. Entspricht dem Vorsatz Gottes, Epiphanie, Erscheinung oder Erscheinen, er erschien auch einmal Jüngern, kurze Zeit, durch verschlossene Türen, hat ein paar Worte gewechselt, verschwand wieder. Nehmen wir vielleicht für Erscheinung in der Regel noch einmal eine kurze, überirdische Erscheinung und sofort wieder verschwinden. Lesen wir 1. Timotheus 6, Vers 14. Vielleicht, da ist niemand da. Haben Sie die Elberfelder vielleicht? Gern. Mache ich, wenn Sie es lesen, ich frage dann die, was zu sagen ist. 1. Timotheus 6, Vers 14.
dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus.
Das, was Paulus dem Timotheus gerade mit ermahnenden Worten übermittelt hat, empfiehlt er, daran festzuhalten bis zur Erscheinung Jesu Christi. 2. Timotheus 1, Vers 10.
Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
Und was für ein Evangelium? Gnade haben wir gehört, erschienen, die Gnade Gottes. Durch das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das nur dem Apostel Paulus an, das nur mir, Paulus, anvertraut worden ist für euch. Das Evangelium der Gnade, als Christus erschienen, für die Welt ein Geheimnis, für die Juden ein Ärgernis, aber für uns alles. Dann nehmen wir, wo ist das? Titus 2, Vers 13.
Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus.
Was wir erwarten, ist diese, das plötzliche Erscheinen unseres Heilandes Jesus Christus. Weiter bleiben wir jetzt beim Wort Anwesenheit. Die erscheint, wie wir gehört haben, blitzartig. Noch einmal, Parousie bedeutet den Sammelbegriff aller endzeitlichen Geschehnisse. Bei Paulus kommt der Ausdruck Parousie nur in seinen ersten Briefen, Thessalonicher und Korinther vor. Dann 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Eine wichtige Orientierung dürfen wir jetzt zur Kenntnis nehmen. Ja, vielleicht schon ein Vers vorher.
Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle.
Liebe Geschwister, sind wir alle gegeneinander überströmend schon in der Liebe? Darf ich sagen, dürfen wir uns ruhiger mal alle miteinander schämen. Ist nämlich immer die Vorbedingung, dass was endlich besser wird. Weiter.
Gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.
Das ist ein Wort bei Paulus und Parousie noch. Und jetzt bei der Anwesenheit unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Was sind das für alle Heiligen? Sind da alle heiligen Engel dabei oder was ist das? schlagen wir auf oder lesen wir weiter in, im nächsten Kapitel 4, Vers 14, dann haben wir die Antwort. Mit allen seinen Heiligen.
Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen.
Aha. Was sind das für alle Heiligen also? Nur diejenigen, die zum Leib des Christus gehören, die in Christo entschlafen. So. Jetzt sind wir wieder gleich weit mit der Orientierung von 1. Korinther 15 und dem 1. Thessalonischer Brief. Eine wunderbare Sache, weitere Bestätigung des Geschehens. Und dann haben wir bei der Parousie gehört, bei Paulus, dass der Herr mit einer Posaune Gottes, Christus, beim Schall dieser Posaune Gottes erscheinen wird und an der anderen Stelle schreibt Paulus von einer letzten Posaune. Die Posaune Gottes ruft die Toten heraus und die letzte Posaune ist für uns, auf uns gezielt. Ja, und jetzt gibt es 7 Posaunen und dann wird fleißig gelehrt, das sei natürlich die 7. Posaune, klar, das ist die letzte der 7, dass also beim Schall der 7. Posaune, die ertönt nämlich in der Mitte der letzten 7 Jahre, da findet dann die Entrückung statt. Ja, da findet Entrückung statt, aber nicht von uns, sondern von Mose und Elia. Da steiget hier herauf. Ja, die steigen dann da herauf. Und was heißt das für uns? Diese letzte Posaune bei uns ist nur eine zweite Posaune. Frage: Kann eine zweite Posaune wirklich schon die letzte sein? Ja, bitte, wenn nach der zweiten keine mehr kommen, dann ist die zweite auch so die letzte sowieso. Aber was sind denn die 7 Posaunen? Alles Gerichtsposaunen und eine Posaune übertrifft an Schwere des Gerichtes, dass die Posaune ansagt die andere. Und aus der 7. Posaune kommen die 7 Zornschalen hervor. Ist das unsere letzte Posaune? Auf keinen Fall. Wer stößt denn diese 7 Posaunen? Heilige Engel. Und wie ist bei uns? Wer stößt bei uns die Posaunen? Der Herr selbst. Nicht mit Posaune Gottes, mit Stimme eines Erzengels, mit Ruf, Ausruf, sondern immer in der Posaune Gottes. Das ist die erste. In der Stimme eines Erzengels. Das heißt, wie sonst ein Erzengel redet und sich präsentiert, macht jetzt der Herr selbst. Das ist gerade vorher. Der Herr selbst aber wird in der Posaune Gottes, in dem erscheinen. So. Und die Toten werden heraufkommen zuerst. So. Bei der ersten Posaune Gottes, der Herr selbst. Ja. Die beiden Posaunen sind wunderbarste Gnadenposaunen. Bei der Gelegenheit dürfen wir gerade die Frage stellen und beantworten, wer kommt zur Entrückung? Ich habe jetzt gerade beide Posaunen als Gnadenposaunen bezeichnen dürfen. Im Gegensatz zu den 7 Gerichtsposaunen. Was verlangt denn die Gnade Gottes von uns, den Gliedern am Leibe des Christus? Was wir zu leisten haben damit? Was verlangt sie, die Gnade Gottes? Die wäre betrübt, wenn wir mit irgendetwa einer kleinsten Leistung bei ihr, beim Herrn erscheinen möchten. Dann wäre Gnade nicht mehr Gnade. So wie das Gesetz seinerseits den völligen Anspruch stellt, geltend macht. Wer alle Gebote und Satzungen dieses Gesetzes hält und strauchelt nur in einem, der ist das Ganze schuldig. Wer von uns will antreten? Ich auch nicht. Andererseits ist die Gnade noch genauer. Wie viel hat denn Gott uns in Christo geschenkt? Wie viel? Alles. Ist ein Geschenk noch ein Geschenk, wenn Bedingungen damit verknüpft sind? Meine liebe Frau,